Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Um Geld und Gier geht's im neuen Roman von Oliver Bottini. Die Summe aller Dinge, seit Wochen in Top-Positionen unserer Krimi-Bestenliste. Und ich freue mich, dass Oliver Bottini seinen Urlaub für uns gedanklich unterbricht und wir über dieses packende Buch miteinander sprechen können. Hallo, herzlich willkommen, Herr Bottini.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Es geht in Ihrem aktuellen Buch um den Cum-Ex-Skandal, den größten Steuerraub der deutschen Geschichte. Sie haben auch schon über Landgrabbing und Rüstungsgeschäfte geschrieben, also lauter Themen, die Gesellschaften wirklich bewegen oder auch erschüttern. Ich habe mich so gefragt, wenn Sie jetzt so im Urlaub sind und morgens mal in die Zeitung gucken, ob Sie dann beim Lesen so denken, ach, das könnte ich mir eigentlich gleich mal genauer anschauen und vielleicht sogar schon ein paar Notizen für einen neuen Roman machen?
Das kann durchaus passieren, ja. Das muss nicht nur die Zeitung sein, sondern wenn ich irgendwelche interessanten Dinge sehe. Also im Moment sind wir im Baskenland und wenn mir hier was auffallen würde, was ich sehr, sehr spannend finde, könnte das schon sein, dass das in den nächsten Roman dann mit reinkommt.
Also
das Thema für den nächsten Roman ist allerdings schon fix und ich habe auch schon angefangen zu schreiben. Also da wird sich nichts mehr ändern.
Aber das wollen Sie uns wahrscheinlich jetzt noch nicht verraten. Vielleicht kriege ich es ja am Ende unseres Gesprächs noch aus Ihnen raus. Jetzt reden wir gleich erstmal darüber, wie aus Cum-Ex ein wirklich packender Kriminalroman werden kann. Die Summe aller Dinge, so heißt der neue Roman von Oliver Bottini, mit dem er seit Monaten Spitzenpositionen auf unserer Krimi-Bestenliste belegt. Und Herr Bottini, Ihr Roman, der greift ja ein Thema auf, an dem ist, glaube ich, kaum jemand in den letzten Jahren beziehungsweise vor 10 Jahren, als das herauskam, drumherum gekommen. Der Cum-Ex-Skandal, das waren so dubiose Aktiendeals, die den deutschen Staat Milliarden gekostet haben. Und das ist ja, ich habe es schon gesagt, nicht das erste Mal, dass Sie so ein gesellschaftlich relevantes Thema aufgreifen. Wie ist das bei Ihnen? Wann kommt der Punkt, wenn so ein Thema so durch die Gesellschaft geistert, dass Sie das richtig packt und Sie darüber dann auch schreiben wollen?
Das funktioniert meistens über eine gewisse Empörung, die mich dann überfällt. Bei Cum-Ex ist das jetzt schon einige Jahre her. Ich habe 2019 schon damit angefangen, weil ich ein Konzept für eine Miniserie schreiben wollte, die dann keiner haben wollte, aber das macht ja auch nichts. Jedenfalls habe ich damals schon angefangen zu recherchieren aus Empörung. Und so ist das eigentlich immer auch bei den Themen Landgrabbing oder Rüstungsexporte nach Algerien, die Sie dann in meinen Romanen eben wiederfinden. Ich bin zornig, empört, fassungslos über das, was politisch geschieht. Und beschließe dann, ein Buch drüber zu schreiben.
Aber das Tolle an Ihrem Buch ist dann, dass Sie dann diesen Zorn oder die Empörung ja in eine sehr nahbare und packende Geschichte packen. In dem Fall jetzt geht es um 3 Studienfreunde, die innerhalb weniger Tage ums Leben kommen. Der eine heißt Said, der nimmt sich das Leben. Freddy wird angefahren und in Eriks Villa taucht ein Killer auf. Und dann bleibt noch übrig die Frankfurter Polizistin Vera Berg, die mit allen 3 eng verknüpft ist. Said war ihr Ehemann und die anderen beiden, die gehören eigentlich auch fast wie Familie zu diesem Paar. Wie sind Sie aus dieser ja doch eher abstrakten und monströsen Finanzgeschichte auf so eine Konstellation gekommen?
Für mich war klar, dass ich nicht einfach die Geschichte von Cum-Ex nacherzähle, die Chronologie, die Geschichte der Beteiligten, die man ja zu Genüge aus öffentlichen Medien kennt, sondern ich wollte es über eine beteiligte Figur erzählen, die mit Cum-Ex selbst nichts zu tun hat, aber von diesen ganzen Deals dann doch eben sehr stark auch betroffen ist. Ich glaube, Cum-Ex selbst ist einfach zu abstrakt und komplex, um es in den Vordergrund eines spannenden, aber auch emotional mitreißenden Romans stellen zu können. Und so kam ich halt drauf, dass ich eine Polizistin nehme. Vera ist ja keine Ermittlerin, sondern sie ist eine Streifenpolizistin, Schutzpolizistin, die mit einem der Cum-Ex-Täter verheiratet war, der sich dann am Anfang das Leben nimmt. Und dann habe ich eben versucht, das Ganze aus ihrer Perspektive zu erzählen, dass die anderen Figuren dann noch dazu kamen, also die von Ihnen zitierten Freddy und Erik. Und Said ist auch klar, ich habe natürlich auch Cum-Ex-Täter beschreiben müssen und ja auch beschreiben wollen.
Aber diese Täter, die erscheinen bei Ihnen, finde ich, so angenehm normal. Also Sie hüllen die fast schon in so ein warmes Licht. Die sind eigentlich sympathisch, keine so drastisch gezeichneten Fieslinge, die jetzt den Staat betrügen wollen. Also man wird von Ihnen nicht so bei seinen eigenen Ressentiments als Leser abgeholt. So, die da oben sind alle Verbrecher. Wäre Ihnen das zu einfach?
Ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu einfach, weil ja kein Mensch derart eindimensional ist. Es wäre mir aber auch zu langweilig als Autor, wenn ich solche Menschen, solche Figuren beschreiben würde. Mir passiert es dann aber schon tatsächlich auch, dass ich im Laufe des Schreibens eine sehr große Empathie für die Figuren entwickle. Auch für die, die so eine dubiose oder vielleicht sogar verbrecherische Rolle spielen, ihnen dann halt auch Vergangenheiten oder Schwächen oder Dinge andichte, die man sympathisch finden kann, damit sie für mich einfach emotional greifbar bleiben.
Also Sie erzählen zum Teil auch die Vorgeschichten, zum Beispiel bei Said, der ist so ein exzellenter Mathematiker und der kommt aus ganz, ganz armen Verhältnissen. In Duisburg-Marxloh ist er als Kind von Migranten aufgewachsen, hat richtig Hunger und Elend kennengelernt und der macht da eigentlich mit bei seinen zwei Bankerfreunden, hatte ich den Eindruck, weil er Sicherheit für seine Tochter will, damit die nie sowas erleben muss. Also, und ich habe mich gefragt, ob nicht Sicherheit sowieso eigentlich so ein Grundmotiv in diesem Buch ist, dass sie alle sowas suchen eigentlich.
Ja, das stimmt. Die versuchen alle auszubrechen aus dem Leben, in dem sie sich befinden und mit dem sie nicht zufrieden sein. Sie versuchen, andere Menschen, andere Personen zu werden. Also jetzt zumindest im Roman. Wie es in der Wirklichkeit ist, das weiß ich nicht. Aber das war für mich wichtig, gerade bei Said, der ja vielleicht sogar die zweite Hauptfigur ist, dass man einfach nachvollziehen kann, warum er sich auf diese Geschäfte einlässt, die er am Anfang ja selber ablehnt, da brauchte ich natürlich ein sehr, sehr starkes Motiv. Und das hat halt dann natürlich mit seiner eigenen Vergangenheit als Kind zu tun. Und da fand ich ihn dann, ich mochte ihn einfach wahnsinnig gern in dieser falschen Entscheidung, falschen Lebensentscheidung, die ihn ja dann auch das Leben kostet.
Da geht es ja eh auch viel drum um falsche Entscheidungen. Da fand ich eine meiner Lieblingsszenen in ihrem Roman ist, wo Said da zu einem Bürgermeister fahren muss in so einer kleinen Stadt, Bad Unterwalden. Und dieser Bürgermeister, Herr Almendinger, der soll eigentlich jetzt überzeugt werden, dass er da bei so einem Cum-Cum-Deal mitmacht. Und ist eigentlich so ein richtig toller Typ. Der spielt mit seinem Enkel, den kennen alle im Ort. Der will ein Kulturzentrum bauen. Also ein Lokalpolitiker, wie man ihn sich wünscht. Und er ist auch erst ganz skeptisch, aber dann macht er doch mit. Und als Said fragt, ja, aber da geht es ja schon um so einen juristischen Graubereich, dann nimmt er das eben einfach so hin. Ist das auch so ein bisschen nicht das Thema, dass wir alle, sobald es um Geld geht, unsere moralischen Standards über Bord zu werfen, bereit sind?
Das ist natürlich schon so ein bisschen ein Aufhänger, ja. Wobei ich jetzt nicht so sehr die einfachen Leute, die mal die Steuer vielleicht ein bisschen hinterziehen, natürlich dran kriegen wollte, sondern da geht es wirklich um die Großen, die sowieso schon reich sind oder die Banken, die sowieso schon viel Geld haben. Der Bürgermeister, der natürlich eine fatale Entscheidung trifft, aber eigentlich auch nur das Beste will, nämlich für seinen Ort. Der will sich ja nicht selbst bereichern. Ich habe einfach überlegt, dass ich für diesen letzten Schritt von Said, nämlich dass er sich das Leben nimmt, ein ganz, ganz starkes Motiv brauche. Und das ist eben sozusagen dann die Konfrontation mit dem Bürgermeister und dem, was diesem Bürgermeister und in der Folge dann auch dem Ort durch Cum-Cum passiert, als Cum-Cum eben auffliegt und der Ort sozusagen zur Rechenschaft gezogen wird. Das war für mich dann so das entscheidende Moment, dass Said eben bereit ist, diesen allerletzten Schritt zu gehen.
Und Sie haben da eben, dieser Bürgermeister ist nicht die einzige, finde ich, schillernde und bewegende Nebenfigur. Da sind noch so einige andere, Saids Onkel zum Beispiel oder die Staatsanwältin, die unermüdlich kämpft. Und ich habe dann gedacht, bei Ihrem Roman, der so episch erzählt ist und so herrlich komplex, mich hat es so ein bisschen an die großen Gesellschaftsromane des 19. Jahrhunderts, an Balzac erinnert, der ja auch immer viel übers Geld geschrieben hat. Wäre das ein Vorbild für Sie?
Das kann ich Ihnen so eigentlich gar nicht sagen. Ich schreibe mich regelrecht in den Rausch rein, also zum Beispiel bei dem Onkel von Said. Das hat so viel Spaß gemacht, diese Figur zu beschreiben, mit all ihren verrückten Ideen und verrückten Handlungen und Taten und aber auch Fehlern und Eigenheiten. Und das ging mir bei den anderen Nebenfiguren auch so. Ich weiß nicht, also ich würde mich niemals mit irgendwelchen großen Schriftstellern vergleichen.
Das ist ja dann unser Job, das machen wir dann.
Ja, ich bin Ihnen dann auch sehr dankbar, wenn Sie das tun.
Ja, und Herr Bottini, wenn Sie da so eine komplexe Materie aufarbeiten wie diese Cum-Ex-Affäre, die ich jetzt, glaube ich, durch Ihren Roman auch mal wirklich verstanden habe, endlich, da müssen Sie ja auch, das sagen Sie auch im Nachwort, mit vielen Experten sprechen und sich da richtig reinarbeiten. Wie aufwendig ist denn so eine Recherche?
Das war bei diesem Roman schon extrem aufwendig, weil ich ja nicht nur zu Cum-Ex und Cum-Cum recherchieren musste, sondern auch, wie funktionieren eigentlich Staatsanwaltschaften? Weil eine der prominenten Nebenfiguren ja eine Staatsanwältin aus Frankfurt ist. Deswegen habe ich mich mit Staatsanwälten in Frankfurt getroffen und natürlich mit Menschen, die sich mit Cum-Ex auskennen. Ich war bei Anne Brohr-Hilker ganz am Anfang in Köln noch und dann vor 2 Jahren, glaube ich, in Berlin.
Das ist die Staatsanwältin, die das in der Realität versucht hat aufzuarbeiten. Die hat ja inzwischen hingeschmissen, nicht?
Richtig. Und sie hat ja aber die ersten Prozesse geführt, die ersten Verurteilungen auch erwirkt. Also ich suche mir Menschen, die sich mit der Materie oder den verschiedenen Materien auskennen und fahre zu denen, spreche mit denen. Ich lese sehr viel, informiere mich, wo ich nur kann. Es gibt ja auch über Cum-Ex ganz tolle Podcasts, zum Beispiel vom Handelsblatt, ein großartiger Podcast. Alleine könnte ich das natürlich nie, das würde nicht funktionieren. Und so ist das aber immer bei meinem Roman. Das ist eigentlich schon Routine, fester Bestandteil der Arbeit, der auch sehr viel Spaß macht.
Und dann haben Sie dieses ganze Material und so eine komplexe Materie und tolle Figuren und Handlungsstränge. Und wie behalten Sie dann eigentlich den Überblick?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Manchmal geht er mir auch während des Schreibens verloren. Manchmal mache ich ganz seltsame Fehler, die mir dann ein paar Seiten später auffallen. Das ist halt ein permanentes Überarbeiten und sich orientieren. Ich habe eine große Korkwand, da pinne ich mir dann die Figuren und ihre Stränge hin. Ich habe Übersichten gemalt. Dieses Firmenkonstrukt, das Vera dann sich auch aufzeichnet, das habe ich mir auch aufgezeichnet. Also das ist schon immer ein Stück Arbeit, die Übersicht nicht zu verlieren. Aber am Ende funktioniert es und es zeigt mir natürlich auch, dass ich da aufpassen muss, dass es nicht zu komplex wird und zu kompliziert, dass eben nicht der Leser die Übersicht verliert. Aber ich hoffe, wenn er dran bleibt, passiert das auch nicht.
Naja, und Sie müssen ja auch aufpassen, dass Sie zwar schon eben diese komplexen Vorgänge, wie jetzt da zum Beispiel mit diesen Aktien betrogen wurde, erklären, aber eben auch nicht zu viel erklären, also kein Sachbuch im Krimi-Gewand schreiben. Das stelle ich mir auch nicht so ganz einfach vor.
Das war von Anfang an Hauptaugenmerk, dass mir das nicht passiert, weil das finde ich bei Kriminalromanen, die ich lese, ja auch furchtbar, wenn es dann zum Sachbuch mutiert. Nee, das war mir ganz wichtig, also in feinen homöopathischen Dosen einstreuen und wirklich auch nur das, was man jetzt zwingend über Cum-Ex oder Cum-Cum wissen muss. Man muss ja auch nicht zu tief dann einsteigen, um es dann ansatzweise mal zu verstehen. Und das habe ich halt versucht, verteilt auf verschiedene Figuren, auf verschiedene Kapitel, aber natürlich dann auch in Bezug auf die Darstellungsform, also dass das eben unterhaltsam ist, wenn die sich drüber unterhalten, zum Beispiel diese 3 Freunde, dass man dann vielleicht auch mal schmunzeln oder lachen kann, damit das nicht so dröge daherkommt. Denn es ist natürlich sehr dröge.
Nicht, wenn man es in Ihrem Buch liest, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon sehr, sehr packend, was Sie da geschrieben haben. Und jetzt frage ich aber doch noch mal in Anschluss an unseren Einstieg ins Gespräch, womit jonglieren Sie denn jetzt gerade, mit welchen Themen oder wo lesen Sie sich gerade ein?
Mich interessiert im Moment sehr, welche bizarren Pläne die Tech-Bros in den USA so haben. Überhaupt die ganzen Multimilliardäre dieser Welt, wenn sie auf ihren Superjachten da durch die Weltmeere schippern und sich die Zukunft dieser Erde vorstellen. Und da habe ich mir einfach eine Geschichte draus gebastelt.
Na, da bin ich jetzt schon drauf gespannt. Oliver Bottini, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute.
Dankeschön, vielen Dank.
Und der Roman Die Summe aller Dinge ist beim Dumont Verlag erschienen, hat 480 Seiten und kostet 28 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Der Kern des Faschismus bildet eine entfesselte Eigentumslogik. Seine Gegenüber sind keine Menschen, sondern Dinge. Seine Feinde sind keine Gegner, sondern Diebe. Faschismus ist liquidierende Phantombesitzverteidigung,
schreibt Eva von Redeker in ihrem Buch Dieser Drang nach Härte über den neuen Faschismus. Heute Abend erörtert sie bei einer Podiumsdiskussion in Berlin zusammen mit den AutorInnen Miriam Davutwandi, Didier Eribon und Edouard Louis, wie queerer Widerstand gegen rechts aussehen könnte. Denn mehr denn je brauchen wir Antworten, die Identitäts- und Klassenpolitik zusammendenken.
Der Faschismus agiert im Modus der Selbstverteidigung. Und weil er kein echtes Eigentum, sondern Phantombesitz verteidigt, kann er sich so leicht einreden, dass die Plünderung in vollem Gange sei.
Queer und Klasse. Über Armut, Ausgrenzung und Solidarität. Didier Eribon, Edouard Louis, Eva von Redeker im Gespräch mit Miriam Davutwandi. Heute ab 19 Uhr im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Die Veranstaltung wird live gestreamt und aufgezeichnet.
Ich schöpfe auch immer aus dem, was ich vielleicht erlebt habe oder wo ich sehr nah dran war. Das ist schon ein Punkt.
Er hat gleich zwei Jobs, ist erfolgreicher Autor und unterrichtet, weiterhin als Lehrer. Autor Ewald Ahrens schreibt über Liebe, Verlust und Alter, über die Licht- und Schattenseiten des Lebens. Der Protagonist in seinem aktuellen Buch 5678 heißt Anton, ist 60 Jahre alt und Stepptänzer. Doch die neue Intendantin am Theater engagiert nicht mehr ihn, sondern ausgerechnet Emma, Antons Tochter. Anton ist verletzt und zugleich stolz auf seine Tochter. Heute Abend liest Ewald Ahrens in Nürnberg.
Und das Verhältnis zur Tochter ist eh ein bisschen schwierig. Und jetzt wird es noch schwieriger. Und er fragt sich einfach, habe ich eigentlich aus meinem Leben das Richtige gemacht? Habe ich das richtige Leben gelebt? Und vor allem, was kommt jetzt noch?
5678. Ewald Ahrens liest heute Abend um 20 Uhr in der Pelzner und Partner Buchhandlung in Nürnberg. Im September in Oldenburg, Preetz und Kiel.
Geduscht hatte sie auch, bis nur noch kaltes Wasser kam. Und dann war ihr eine Hand aus dem Mund gekrabbelt. Die langen, feinen Finger von Dr. Bronstedt hatten sich vom Magen durch die Speiseröhre ihren Weg gebahnt und waren im Hals fast stecken geblieben.
Leonora steht unter Schock. Sie hatte am Morgen ihren Arbeitgeber tot und mit abgetrennten Händen vorgefunden. In ihrem neuen Roman Die Auster eröffnet die Berliner Autorin Yael Inokay einen Mikrokosmos zwischen dekadentem Reichtum und Altersarmut. Als der Geschäftsführer eines Luxuskaufhauses grausam ermordet wird, sieht sich seine langjährige Reinigungskraft, die 73-jährige Leonora Bloch, mit den Folgen konfrontiert. Heute Abend wird die Buchpremiere gefeiert in Berlin.
Ein bisschen Geld, ein paar Daten. Dafür hatte man ihn umgebracht. Leonora sah seinen blutgetränkten Hausmantel vor sich. Eine gewöhnliche Kriminalgeschichte. Das Fernsehen brauchte nicht einmal 90 Minuten, um so etwas zu erzählen.
Die Auster, ein von sehr unterschiedlichen Menschenschicksalen erzählender Krimi. Yael Inokay liest heute um 19.30 Uhr daraus im Literarischen Kolloquium in Berlin. Moderiert wird die Buchpremiere von Lara Sielmann. Im September liest Yael Inokay in Frankfurt am Main.
Und das waren die Literaturtipps von Ilka Lorenzen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Pornografische Literatur, da fallen einem vielleicht die Texte des Marquis de Sade ein, Georges Bataille oder auch Virginie Despentes, also alles französische Autoren und Autorinnen. Dabei gibt es auch von Goethe libertine Texte und von vielen anderen deutschsprachigen Schriftstellern, mit deren Werken sich jetzt der Literaturwissenschaftler Markus Bernauer in einem sehr umfangreichen Werk beschäftigt hat. Michael Opitz hat es gelesen, Herr Opitz, Pornografie und Gotteslästerung, Libertinismus in Deutschland heißt dieses Buch. Wo setzt denn der Autor da überhaupt an? Wo geht es eigentlich los mit pornografischer Literatur?
Also es gibt so libertine Literatur, also freizügige, auch in sexueller Hinsicht freizügige Literatur, bereits in der Antike. Man denke an Ovids Liebeskunst oder an Lukians Hetärengespräche. Man müsste auch noch mal nach Pompeji gehen und sagen, da gibt es ja auch sehr viel erotische Zeichnung. Aber mit der pornografischen Literatur geht es tatsächlich erst so im 16. Jahrhundert los. Und da hat der Buchdruck eine enorme Bedeutung. Also man kann jetzt diese Bücher und auch Zeichnungen vervielfältigen. Und es gibt offensichtlich dafür auch eine große Leserschaft. Wobei man sagen muss, diese Dinge fanden ja immer im Geheimen statt. Das wurde zensiert, diese Literatur. Und man musste Drucker haben, die in der Lage waren, diese Dinge zu drucken und dann auch zu verbreiten.
Und schaut er sich eigentlich die jetzt erst an, also ab dieser Zeit, wo die auch gedruckt und verbreitet werden konnten?
Also er hat da schon sein Interessengebiet auf das 18. Jahrhundert konzentriert, ist da aber nicht so eng, dass er nicht auch mal davor und danach schaut, was ist da eigentlich los mit der pornografischen Literatur. Und man muss sagen, es geht tatsächlich im 18. Jahrhundert nochmal so einen wirklichen Schub in der Literatur, der Libertinen, aber auch der pornografischen Literatur. Und das hängt tatsächlich mit der Aufklärungsidee zusammen. Da wird in dieser Literatur die Aufklärung umfassend betrachtet. Man geht nicht nur davon aus, dass es also um die Vernunft geht, um eine geistige Befreiung, sondern man will auch diese körperliche Befreiung, also ein radikaler Aufklärungsgedanke, der bis dahin geht, dass man sagt, also jetzt machen wir doch mal, thematisieren wir doch mal in der Literatur all das, was getan wird, aber was man immer sozusagen im Geheimen macht, wenn sich zwei Menschen begehren.
Und das liest er quasi aus dem, was die Autoren da treiben, raus? Oder wie interpretiert
ja,
er das, was
die machen? Der eigentliche Ansatz, der nun wirklich Bernauer interessiert, ist, dass pornografische Literatur in der Germanistik immer so in der Schmuddelecke abgelegt wurde. Also man betrachtete die nicht und er sagt, das ist zu Unrecht geschehen. Diese Literatur hat durchaus etwas Philosophisches. Und diesen philosophischen Kern, den versucht er aus dieser Literatur jetzt herauszuholen und geht da sehr intensiv vor und sehr, glaube ich, auch materialgesättigt ist dieses Buch.
Also es gibt ja unendlich viele Deutungen, was Pornografie in unserer Gesellschaft bedeutet, was sie spiegelt, was für eine gesellschaftliche Funktion sie hat. Ist das auch so ein Punkt für Bernauer?
Das ist in der Tat ein Thema. Nun muss man wirklich noch mal in Erinnerung rufen, dass der Begriff, den wir von Pornografie haben, ist ein Begriff, der geprägt worden ist durch Fotografie und Film. Sein Ansatzpunkt ist ein anderer. Film und Fotografie gab es zu der Zeit noch gar nicht. Also es ist sozusagen ein anderes Medium, mit dem er sich befasst. Aber klar ist, dass diese Literatur natürlich wirklich auch ein Lesepublikum hatte. In erster Linie waren es Gebildete, Adlige, die solche Literatur lasen. Es gab aber auch wirklich einen Markt dafür. Also in Paris hat man erotische Theater gehabt. Und man kann sich vorstellen, dass wer so ein erotisches Theater besucht hat, wollte eventuell danach auch praktizieren, was er auf der Bühne gesehen hat und gehört hat. Und dann gab es für bestimmte Städte wie etwa Paris, Wien, Venedig sogenannte Hurenkataloge. Also da wurde aufgeführt, welche Frauen geben sich diesem Geschäft denn hin und welche Praktiken machen die auch. Also das wurde da sehr genau gemacht. Und darüber spricht Bernauer, das sind so, sagen wir mal, literarische, vielfältige Dinge, die er entdeckt hat, gefunden hat und auswertet. Man hätte sich vorstellen können, dass zu dieser Zeit es ja auch eine Literatur gab, die über die Unfreiheit gerade der Frauen gesprochen hat. Also ich denke mal an Emilia Galotti von Lessing. Das ist ja ein zentrales Thema. Emilia Galotti will sich den Zuwendungen und Begehren, dem Begehren des Prinzen entziehen und hat eigentlich gar keine Chance. Sie bittet nachher ihren Vater darum, sie zu töten, weil sie ansonsten zum Lustobjekt des Prinzen hätte werden können. Es gibt, wenn man das nur sozusagen nebeneinander legt, also diese beiden Stränge in der Aufklärungsliteratur, und es wäre denkbar gewesen, diese beiden Momente miteinander zu vergleichen.
Also das hört sich für mich so an, als ob das unglaublich materialreich ist, dieses Buch, und Sie auch schon viel gelernt haben oder neue Erkenntnisse gewonnen haben. Aber wie ist das denn überhaupt gemacht? Das klingt ja nach so einer eher so sehr gründlichen wissenschaftlichen Forschungsarbeit.
Ja, das ist es in der Tat. Man sieht, also er hat zwar einen kulturwissenschaftlichen Ansatzpunkt, aber es ist dann doch eine literaturwissenschaftlich ausgerichtete Arbeit. Die ist wirklich umfangreich, also 970 Seiten. Man hat da viel zu tun. Und wer auf dem erotischen Feld gern unterwegs ist, der wird in diesem Buch viel Neues finden, muss aber allerdings in Kauf nehmen, dass auch viel nacherzählt wird. Also gerade was die literarischen Texte anbelangt, da ist Bernauer sehr ausführlich, manchmal würde man sagen etwas zu ausführlich.
Michael Opitz hat uns die Studie von Markus Bernauer vorgestellt, Pornografie und Gotteslästerung, Libertinismus in Deutschland, erschienen beim Mattes und Seitz Verlag in Berlin. 970 Seiten hat das Buch und das kostet 44 Euro. Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Zora Del Buono. Wenn ich an ein wichtiges Buch oder das wichtigste Buch meines Lebens denke, würde ich erst natürlich spontan sagen, die rote Zora und ihre Bande. Daran erinnere ich mich aber nicht mehr groß. Dann würde ich sagen, Max Frisch, Montauk. Ich bin Schweizerin, wie man hört. Und Max Frisch war Schweizer. Was uns auch verbindet ist, wir sind beides Architekten, nur hat er tollere Sachen gebaut als ich, nämlich ein tolles Schwimmbad in Zürich. In der Schweiz ist es so, dass man fürs Abitur in unserer Schule musste jeder Schüler, jede Schülerin einen Autor ganz gelesen haben. Und ich hatte Max Frisch. Und dieses Montauk ist, heute würde man sagen, autofiktional. Das hat man damals noch nicht gesagt. Aber ich habe da schon gespürt, dass das etwas ist, was mir ganz nah ist. Es geht im Prinzip um eine Liebesgeschichte eines alternden Autors mit einer sehr viel jüngeren Journalistin. Das würde man heute sagen, alter Mann, junge Frau, oh Gott und so. Aber wie er mit dem Ganzen umgeht und wie nah er da dran geht und wie er auch dieses Amerika, in dem ich auch viel war, über das ich auch Bücher geschrieben habe, beschreibt. Das war für mich eine große Welt, die ich auch sehen wollte. Und habe ich mir dann Montauk angeguckt. Das ist ein kleiner Ort, nordöstlich von New York. Und interessanterweise gab es ein Interview mit dieser Frau, mit der er diese 3 Tage Liebesgeschichte dort hatte, gab es ein Interview mit dieser jetzt alten Dame, wie sie eigentlich das empfunden hat, dass er sie benutzt hat als literarische Figur. Dann hat sie gesagt, ja, aber der Max, der hat das alles mit Liebe gemacht. Und das war für mich wichtig, also dass ich denke, wenn man eben auch gerade in diesen autofiktionalen Sachen, wo man auch mit Leuten sie irgendwie gibt oder ähnlich gibt, wenn es nicht mit Bösartigkeit ist, sondern man das eben auch positiv oder eben liebevoll zeigt, dann geht das. Es ist ein dünnes Büchlein mit einer ganz präzisen Sprache und ich versuche auch dünne Bücher mit präzisen Sprachen zu schreiben.
Die Schweizer Schriftstellerin und Architektin Zora Del Buono war das über ein Buch ihres Lebens, Max Frischs Erzählung Montauk, erschienen beim Surkamp Verlag, wo eine Neuauflage des Taschenbuchs im August herauskommt. Endlich mal die Bücherregale aufräumen oder umsortieren. Vermutlich träumen davon fast alle Lesefreunde. Aber dann kommt doch wieder die Arbeit, das ganze Leben und vielleicht auch die Angst vor dem vielen Staub dazwischen und man lässt es bleiben. Aber vielleicht hilft es ja, wenn man das Vorhaben im virtuellen Raum mal üben kann. Zumindest machen das überraschend viele Menschen mit Librarian Tidy Up the Arcane Library, also auf Deutsch ungefähr Bibliothekarin räume die Zauberbibliothek auf. Das ist ein Spiel, das seit April auf dem Markt ist und einen richtigen Hype erlebt. Es gibt Schätzungen, die gehen von knapp 1 Million verkauften Exemplaren aus und 93% der Bewertungen auf der wichtigsten Computerspiele-Plattform Steam sind auch noch positiv. Und das, wo doch kaum eben tatsächlich in der Wirklichkeit jemand das gerne macht. Warum das die Leute so gerne im virtuellen Raum machen, das hat sich mein Kollege Jonas Chiora für uns angeschaut. Jonas, wie sieht dieses Spiel aus und macht es dann tatsächlich Spaß, mal da so in der Bibliothek rumzuwühlen?
Ja, ein großer Vorteil ist tatsächlich, Staub ist kein Problem natürlich. Mir hat es ehrlich gesagt schon Spaß gemacht. Ich habe es ausprobiert und man braucht so ein bisschen zum Reinkommen, aber dann kommt man in so einen Aufräumflow, nimmt Bücher auf, legt sie ab an den richtigen Orten. Und das macht durchaus Spaß. Alle 3072 Bücher, die es da aufzuräumen gibt, die habe ich aber zugegebenermaßen auch noch nicht geordnet.
Aber das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht nur Bücher in Regale schieben, sondern auch irgendeine Geschichte haben ja diese Computerspiele auch fast alle. Wie ist es hier?
Ja, diese Geschichte, die gibt es, aber die bleibt eher im Hintergrund. Also die Grundausgangslage ist, dass irgendeine bösartige Fee die Bibliothek durcheinander gebracht hat und wir dürfen jetzt nicht raus, bis alle Bücher wieder an ihrem Platz sind. Das ist aber letztendlich für das Spielerlebnis gar nicht so wichtig. Wichtig ist vor allem die Atmosphäre dieser mystischen alten Bibliothek, durch die man da geht und in denen man die Bücher ordnet. Und dann besteht das eben ganz simpel daraus, dass man das Buch aufhebt, den Titel liest, das richtige Regal dafür findet und das Buch dann da ablegt. Bücher über Flüche und Alchemie, die gehören in so ein Regal ins Erdgeschoss. Bücher über magische Wirtschaft in ein Regal ins Obergeschoss. Und dass man die Bücher dann eben richtig zuordnet, ist wichtig. Man liest eben den Titel, schaut sich das Cover an und kann dann bei Einführung in die magische Wirtschaft oder das ultimative Geheimnis des Steins der Weisen sich den Buchinhalt vorstellen und muss dann eben daraus schließen, wo es hin muss.
Jetzt ist mir in letzter Zeit schon öfter aufgefallen, dass Bücher in so, sage ich mal, artfremden Bereichen auftauchen. In der Mode zum Beispiel wird auf einmal mit so Bücherstapeln geworben. Wie ist es beim Gaming? Ist das da so ein Trend, ein neuer Trend, dass Bücher auftauchen oder man Bücher organisiert oder gibt es das schon länger?
Ist auf jeden Fall ein Trend, aber er ist gar nicht so neu mehr. 2023 zum Beispiel gab es ein Spiel namens Book of Hours, das sehr, sehr gut angekommen ist schon. Das ist ein Spiel über den Wiederaufbau so einer viktorianisch inspirierten Magiebibliothek. Auch da geht es also schon um Bibliothek. Und ein Riesenerfolg aus Deutschland aus dem letzten Jahr war Tiny Bookshop. Tiny Bookshop ist ein Spiel über ein Antiquariat, was man aus so einem Wohnwagen betreibt, in einer pittoresken Küstenstadt, die so ein bisschen an die Normandie erinnert. Und was dieses Spiel auch von den anderen beiden unterscheidet, ist, dass man da tatsächlich echte Bücher sozusagen verkauft oder echte Titel. Also von Stolz und Vorurteil bis Kafka am Strand von Murakami ist da alles dabei.
Und geht es dann auch mal da drum, was in den Büchern drinsteht? Also kriegt man gleich noch so eine Leseempfehlung oder Anweisung mitgeliefert?
Ein bisschen mehr. Für mich persönlich sind da tatsächlich Leseempfehlungen bei rausgekommen. Das funktioniert so, dass da zum Beispiel eine Kundin oder ein Kunde in diesen Laden kommt und dann sagt, ich möchte einen blutigen Krimi, der soll Teil einer Reihe sein und am besten brandaktuell. Dann schaut man in sein virtuelles Regal, hat da vielleicht einen alten Stephen King stehen und hofft dann, dass das Buch trotzdem des Kriteriums der Aktualität eben gekauft wird. Und da hilft es natürlich, wenn man die Bücher auch gut kennt, weil man dann weiß, das passt zum Kunden oder das passt nicht. Und ansonsten gibt es die Klappentexte, die man dann da lesen kann. Das bedeutet, da spielt der Inhalt eine Rolle, aber auch wenn, dann eher überblicksartig. Es geht da eher um so ein Gefühl, wie wäre es, das zu lesen. Und die Bücher sind da so eine Projektionsfläche, vielleicht auch für die Gefühle, die die Spielenden mit den Büchern, mit dem Lesen verbinden allgemein und mit dem Buch, wenn sie es mal gelesen haben auch.
Aber ich könnte mir vorstellen, wäre auch eine gute Übung für Lehrlinge, die Buchhändler werden wollen.
Das könnte
da kann
sein,
auch schon mal üben. Jetzt ist ja dieses Spiel nicht alleine da. Was denkst du, warum solche Spiele gerade im Moment so gut ankommen, wo ja angeblich immer weniger gelesen wird gleichzeitig?
All diese Spiele, die sind sogenannte Cozy Games, diese Bücherspiele. Das bedeutet gemütliche Spiele. Und statt Adrenalin und schneller Action und eben dem Druck, auch das nächste Level zu erreichen, sind das so stressfreie, fast meditative Erlebnisse, wo viele vielleicht die Computerspiele von vor 20 Jahren denken würden, na, da passiert doch viel zu wenig für ein klassisches Computerspiel. Aber das ist super krass im Trend, weil das laut Studien tatsächlich so ein Bedürfnis der Spielerinnen und Spieler befriedigt nach dem Abtauchen aus einem stressigen und immer beschleunigteren Alltag. Und da können Computerspiele tatsächlich auch ein entschleunigendes Erlebnis mittlerweile sein und sind das eben auch und gerade, wenn es dabei um Lesen und Bücher geht.
Und wirst du das auch weitermachen? Hat es dich gepackt?
Ich habe sowohl Tiny Bookshop als auch Librarian noch nicht durch und meine Motivation ist hoch, sowohl das ultimative Geheimnis des Steins der Weisen an den richtigen Platz zu stellen, als auch alle meine Stephen Kings noch loszuwerden.
Jonas Kiora hat sich für uns angeschaut, warum Bücher immer öfter in der Gaming-Welt vorkommen und was sie da für eine Rolle spielen. Danke. Dankeschön.